Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Zum Weltkindertag am 20. September sollen in diesem Jahr Märchenbücher an Kinder verschenkt werden, und zwar 1 Million Märchenbücher. Das ist eine Aktion der Stiftung Lesen, und dafür hat sich die Stiftung zusammengetan mit dem Online-Riesen Amazon und mit den beiden großen Buchhandelsketten Thalia und Hugendubel. Die unabhängigen Buchhandlungen, die sind nun sehr verärgert, dass die Stiftung Lesen da mit dem großen Konkurrenten Amazon zusammengeht und mit den beiden großen Ketten, und dass die tausenden kleinen Buchhandlungen dabei außen vor bleiben. Wir wollen über das Ganze sprechen mit der bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Beue, die sich außerordentlich engagiert bei der Aktion Jedes Kind muss lesen lernen. Guten Tag, Frau Beue.
Hallo.
Ja, was halten Sie denn von dieser Aktion der Stiftung Lesen?
Ich freue mich grundsätzlich erstmal über alles, was dem Lesenlernen oder auch der Freude am Bücherlesen zuträglich ist. Man muss sich aber bei dieser Aktion doch die Frage stellen, ob die das tatsächlich erreichen kann. Also wenn wir die Ausgangssituation in Deutschland betrachten, dann haben wir 18,9% der 10-Jährigen, die nicht lesen können. Also die können vielleicht die Buchstaben, aber die können hinterher nicht sagen, was im Text steht. Die haben den gar nicht verstanden. Und wenn wir jetzt eine Aktion hätten, die dazu beiträgt, dass diese Kinder tatsächlich lesen lernen, dann wäre das ja ganz großartig. Die Stiftung Lesen sagt, Ziel dieser Bücherverteilaktion ist, dass in den Familien vorgelesen werden soll. Und wir wissen auch tatsächlich, dass das Vorlesen ganz, ganz wichtig ist dafür, ob Kinder später lesen lernen oder nicht. Es erweitert ihren Sprachschatz ungemein, es stärkt die Konzentrationsfähigkeit, sie kennen die Grundstruktur von Geschichten und so weiter. Also es hilft wirklich, es gibt diverse Untersuchungen, die das bestätigen. Auch das wäre ja wieder schön. Wir wissen aber auch, dass auf alle Fälle 20%, vielleicht sogar 30% der Familien ihren Kindern nicht vorlesen.
Warum ist dann diese Aktion, wie Sie sagen, nicht geeignet dafür, dass Familien vielleicht, wenn jetzt auf ihnen so ein Märchenbuch in die Hände kommt, dass sie dann vielleicht darüber zum Vorlesen finden?
Genau, zunächst mal klingt das ja ganz prima. Ja. Aber es wäre ja nur dann tatsächlich ganz prima, wenn die Familien, die nicht vorlesen, das deshalb nicht täten, weil sie kein Buch zur Verfügung haben. Das ist aber schwer vorstellbar. Es gibt ja viele Büchereien, da hat man nicht nur ein Buch, sondern sehr viele, altersangemessen, zu verschiedensten Interessen. Es gibt Bibliothekare, die einen beraten können. Die Ursache liegt viel eher darin, auch das weiß man, dass die meisten dieser Eltern bildungsfern sind, dass sie selbst keine Erfahrung mit dem Lesen haben, dass sie oft noch nicht mal besonders gut lesen können, sich das deshalb nicht zutrauen, was ja im Grunde Quatsch ist. Also um ein Kind vorzulesen, muss ich nicht besonders gut lesen können. Ein Kind liebt es immer. Aber diese Eltern haben gar nicht den Mut. Und sie wissen auch nicht oder vielfach nicht, wie relevant das Vorlesen ist. Überhaupt ist. So, wie kämen diese Eltern jetzt an Bücher? Die schickt man ihnen ja nicht per Post nach Hause. Und da hätten sie jetzt dieses Buch und dann würden sie vielleicht ja doch mal über ihren Schatten springen und vorlesen. Sie müssten dazu in eine Buchhandlung gehen. Nun gibt es aber gerade in eher bildungsfernen Stadtteilen kaum jemals noch Buchhandlungen. Selbst wenn die sehr groß sind. Also ich kann das hier in Hamburg sehr gut sehen. Und wenn es doch Buchhandlungen in diesen Stadtteilen gibt, dann sind es in der Regel kleine, inhabergeführte Buchhandlungen.
Das heißt, man müsste eher auf diese Buchhandlungen setzen aus Ihrer Sicht?
Also erstmal wäre das sicher hilfreich, aber auch die würden die Eltern ja kaum aufsuchen. Und in irgendwelche anderen Stadtteile oder näher gelegene Städte oder so zu fahren, um sich jetzt ein Gratisbuch abzuholen, das ist doch hoch unwahrscheinlich, ja, dass Eltern das täten, die bisher nicht vorgelesen haben, obwohl sie zum Beispiel in Büchereien die Möglichkeit gehabt hätten, da Bücher zu finden. Also das heißt, ich denke, genau diese Eltern werden kaum erreicht werden.
Bei anderen solchen Aktionen, zum Beispiel beim Welttag des Buches, da bekommen Kinder ebenfalls Gratisbücher, aber die werden dann in den Schulen verteilt. Wäre das auch für diese Aktion aus Ihrer Sicht besser, damit man tatsächlich an die Kinder rankommt und die Eltern eben nicht diese Schwelle überwinden müssen, in eine Buchhandlung zu gehen, was für sie eben ein abgelegener Ort ist aus Ihrer Wahrnehmung?
Also auch diese Bücher werden ja nicht direkt über die Schulen verteilt, sondern über Buchhandlungen. Und die Buchhandlungen geben sie dann an Schulen, machen in dem Zusammenhang auch oft Veranstaltungen. Der Unterschied ist, das Buch zum Welttag des Buches ist in der Regel ein extra für diesen Zweck neu geschriebenes Buch, das sich auch durchaus daran orientiert, was Lesevorlieben und Lesemöglichkeiten von Kindern sind. Also das sind häufig sehr spannende Geschichten, die enthalten Comic-Anteile und so weiter. Dies hier ist ein Märchenbuch. Und wenn ich mir vorstelle, ich möchte buchferne Kinder, also ich verteile jetzt über Schulen, ich möchte buchferne Kinder damit erreichen, dann stellt sich doch die Frage, ob Märchen das beste Mittel sind bei Kindern, die schon unendlich viel ferngesehen haben, die im Internet unterwegs sind, die Stunden über Stunden gezockt haben. Also da habe ich doch meine ganz, ganz großen Zweifel. Und der Grund ist ja vermutlich eher der, dass Märchen rechtefrei gedruckt werden können. Das heißt, es fällt kein Autorenhonorar an.
Jetzt, auch wenn die Märchentexte rechtefrei sind, das müssen wir dazu sagen, es sollen auch 5 neue Texte mit in diesem Buch enthalten sein. Dennoch kann man sich vorstellen, wenn da 1 Million Bücher verteilt werden, dass das eine Menge Geld kostet. Wenn Sie sich mal vorstellen, Frau Boye, Sie hätten dieses Geld in die Hand gedrückt bekommen mit der Aufforderung, machen Sie damit mal was zur Leseförderung.
Ja, Mensch, was machen Sie das. Geben Sie es mir.
Ich habe es leider nicht, ja. Aber was hätten Sie damit gemacht?
Ja, es gibt ja diverse großartige Projekte. Das ist ja auch genau meine Kritik. Ich denke, wenn es wirklich um Leseförderung gegangen wäre, dann hätten die beteiligten Player die Mittel für wirklich sinnvolle Projekte zur Verfügung stellen können. Es gibt Projekte, die beginnen im Elternhaus, genau bei den Familien, die sonst nicht lesen. Also sowas wie das Hamburger Projekt Buchstart zum Beispiel, wo über Kinderärzte jedes Kind mit ungefähr 1 Jahr bei so einer Vorsorgeuntersuchung ein Buch bekommt, sogar 2, und der Arzt den Eltern erzählt, das ist toll, wenn ihr das mit eurem Kind macht. Euer Kind wird schlauer, ihr habt gemeinsam viel Spaß, euer Kind lernt Sprache und so weiter. So, das sind wichtige Projekte. Ganz wichtig sind aber auch die Kitas, die ja inzwischen von fast allen Kindern besucht werden. Auch da gibt es noch ganz viel zu tun. Die müssten mit Büchern ausgestattet werden. Aber die Erzieher und Erzieherinnen müssten auch qualifiziert werden. Was mache ich mit diesen Büchern? Es reicht ja nicht, die da einfach nur hinzulegen. Und viele von denen sind auch nicht so leidenschaftliche Leser gewesen in ihrer Kindheit. Und heute, wo wir zum großen Glück auch immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Erzieher und Erzieherinnen haben, die zum Teil aus Kulturen stammen, in denen das eben auch nicht üblich ist, macht es auch Sinn, auch denen sowas nochmal zu vermitteln. All das sind Dinge, die eine Menge kosten. Also es gibt dann auch schulbegleitend diverse und ganz, ganz unterschiedliche Projekte. Allen Projekten im Bereich Leseförderung, also zum Beispiel auch für Lesungen in Brennpunktschulen und so weiter, all diesen Projekten fehlen die notwendigen Mittel. Und hier, denke ich, wären sie wirklich sehr, sehr sinnvoll angebracht gewesen.
Ich sehe, Sie hätten eine Menge Ideen, um mit solchem Geld Sinnvolles zu tun. Kirsten Boye war das zur 1 Million Märchenbücher-Aktion der Stiftung Lesen, gemeinsam mit Amazon, Thalia und Hugendubel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Boye.
Danke, dass Sie mit mir sprechen wollten.
Heute Abend wird hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur der Wal los sein, der weiße Wal, Moby Dick. Kurz vor dem 200. Geburtstag des Moby Dick-Autors Herman Melville schicken wir eine ganze Besatzung von genauen Moby Dick-Lesern los. Die beschäftigen sich mit den Untiefen dieses Textes. Zum Beispiel die seltenen Begegnungen des Walfangschiffes Pequod mit anderen Schiffen.
Und durchaus fidel war auch anzusehen und anzuhören, was da hart am Winde geradewegs auf sie zuhielt, wenige Wochen nachdem Ahabs Harpune geschweißt worden. Es war ein Schiff aus Nantucket, die Bachelor, welche soeben das letzte Tranfass in ihre volle Last gezwängt und ihre beinahe berstenden Luchs verscheigt hatte und nun im fröhlichen Festtagsgewande frohlockend, wenn auch etwas aufgeblasen, zwischen den weit über dem Fanggrund verstreuten Schiffen die Runde machte, bevor sie den Bug der Heimat zuwandte. Alles habe man mit Spermöl gefüllt, mit Ausnahme der Hosentaschen des Kapitäns. Die habe er sich reserviert, um seine Hände hineinzustecken, als selbstgefälliges Zeichen seiner völligen Befriedigung. Als dieses fröhliche Schiff im Glück auf die schwermütige Pickford zuhielt, hallte der barbarische Lärm gewaltiger Trommeln von ihrer Back herüber. Und als es noch näher stand, sah man einen Teil der Mannschaft um die riesigen Tranöfen stehen, welche mit der pergamentenen Blase oder Magenwand eines Schwarzwals bespannt waren, und bei jedem Schlag der geballten Männerfäuste ein lautes, dröhnendes Donnern von sich gaben. Auf dem Achterdecke tanzten die Seeleute und Harpuniere mit den olivbraunen Mädchen, die mit ihnen von ihren heimatlichen Inseln Polynesiens durchgebrannt waren. Und während das eine Schiff fröhlich vom Winde dahinflog, kämpfte das andere starrsinnig gegen ihn an.
Ethel Matala de Maza. Ich arbeite seit 2010 an der Humboldt-Universität am Institut für deutsche Literatur als Professorin. Die Begegnung mit anderen Schiffen ist für die einzige Möglichkeit, Kontakt zu anderen Crews zu kriegen, Nachrichten zu bekommen, eventuell auch Briefe zu bekommen, weil die Pequod ja auf dieser ganzen langen Fahrt keinen einzigen Hafen anläuft. Auf der Bachelor sitzt eine Crew, deren Kapitän, klar sagt, kennt er nicht, interessiert ihn nicht, ja. Der mit Stolz darauf verweist, wie viel Glück ihm alle anderen Pottwale gebracht haben und der sich deswegen auch für Moby Dick gar nicht weiter interessieren muss. Die Bachelor ist ein Schiff, in dem sich so das versinnbildlicht, was viele Crewmitglieder sich erträumen, nämlich tatsächlich mit voller Beute heimzukehren, den Lohn einzustreichen für das, was man erworben hat. Und etwas Zweites kommt hinzu, an Bord der Bachelor sind Frauen. Diese Frauen werden von Melville ganz klar als Polynesierinnen bezeichnet. Offensichtlich hat dieses Schiff nämlich eine andere Route genommen, als Ahab sie eingeschlagen hat. Wenn man von Nordamerika kommt und in die Fanggründe möchte im Südpazifik, wo er Moby Dick vermutet, dann würde man eigentlich um Kap Horn fahren, also das heißt Südamerika umrunden und würde dann ganz genau an diesen Küsten, aber auch Inseln vorbeikommen, von denen die Frauen stammen, die da auf der Bachelor vorbeifahren. Die sind bekannt dafür, dass sie Seemänner auf andere Gedanken bringen und dass dann auch die Waljagd nicht mehr unbedingt im Vordergrund steht. Und Ahab hat durch den Entschluss, Kap Horn nicht zu umrunden, unter anderem auch nicht in Peru Station zu machen, sondern durch den Atlantik zu fahren, das von vornherein unterbunden und seine Crew auf diese Weise, wenn man so will, zur Askese, zur Disziplin getrimmt. Und das ist eigentlich das letzte Mal im Roman, da eine mögliche Zukunft oder auch ein Ausgang, eine Chance dieser Waljagd auftaucht, die sich aber zu dem Zeitpunkt für die gesamte Pequod erledigt hat. Er hat ein anderes Interesse am, kann man sagen, Abdichten seines Schiffes als die Crew. Ne? Also während eben Lecks egal sind, ist das kommunikative Abdichten des Schiffes und das Einschwören, ein Norden auf das eine Ziel der Wahljagd das Einzige, das ihn interessiert. Und dass er die Einladung des Kapitäns zur Party ausschlägt, unterstreicht ja nochmal diese totale Askese. Es wird zwar gesagt, Ahab habe Frau und Kind irgendwo an Land, aber die spielen ja für seine ganze Planung überhaupt keine Rolle. Ja. Wenn es nochmal eine Chance gegeben hätte, in irgendeiner Weise auch das Begehren und die Sehnsüchte der Mannschaft zu bedienen, dann wäre das die Bachelor gewesen. Und diese Chance lässt er davonziehen.
Solche Dinge können Sie hören in unserem Feature. Moby Dick oder der Wal ist ein Leuchtmittel heute Abend bei uns ab 22.03 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Menstruation, die war lange Zeit ein Tabuthema auch auf dem Buchmarkt. Das hat sich geändert inzwischen. Es gibt Bücher wie Ebbe und Blut, alles über die Gezeiten des weiblichen Zyklus. Oder auch das Tagebuch, die Menstruation, alles über ein unterschätztes Phänomen im Untertitel. Und jetzt ist ein Buch für jüngere Leserinnen erschienen, ab 10 Jahre schon, unter dem Titel Rot ist doch schön, Fun and Facts rund ums Thema Menstruation. Ein Buch von der Zeichnerin und Autorin Lucia Samohle aus Münster. Unsere Sachbuchkritikerin Susanne Billig hat sich dieses Buch angesehen. Frau Billig, Rot ist doch schön, klingt jetzt so richtig offensiv positiv. Geht Lucia Samohle das Thema so an, so offensiv positiv?
Also am Anfang überhaupt nicht, erstaunlicherweise, sondern sie beginnt ihr Buch mit der eher nüchternen Beobachtung, dass die Menstruation für viele Mädchen auch erstmal sich ein bisschen unangenehm anfühlt. Auch wenn die Mütter dann gern mal sowas wie ein neues, starkes, weibliches Selbstbewusstsein beschwören oder den Fruchtbarkeitsstolz. Für die Mädchen fühlt sich die Angelegenheit doch erstmal auch nach Schmerzen, nach Blut in der Unterwäsche und oft eben auch nach Scham an. Und sie geht das sicherlich witzig an, nimmt aber am Anfang viel die peinlichen oder schwierigen Momente aufs Korn. Also eben die Flecken in der Unterhose oder seltsame Momente im Sportunterricht. Das beschreibt sie alles ganz lebensnah. Oder das mulmige Gefühl, jetzt auf einmal werde ich von der halben Welt angegafft, weil da Blut in mir sickert oder aus mir sickert. Dann die Schwierigkeiten, sich als Mädchen das erste Mal so einen Tampon zu applizieren und vor allen Dingen auch wieder herauszubekommen. PMS-Syndrom und diese Dinge. Viele Seiten am Anfang nimmt sie sich Zeit dafür.
Und was meinen Sie, ist der Effekt, wenn sie so einsteigt in das Buch? Könnte das jüngere Leserinnen dann eher abschrecken oder vielleicht auch gerade dabei halten, weil eben hier auch von den peinlichen Seiten die Rede ist?
Ja, ich glaube schon, dass sie viele da auch abholt, wo sie sich erstmal befinden. Ja, sicherlich eignen sich Frauen mit den Jahren eine entspannte Haltung an, vielleicht sogar eine glückliche Haltung zu ihrer Menstruation. Aber für 12-, 13-Jährige ist die Vorstellung, jetzt jeden Monat da zu bluten, vielleicht auch erstmal eine schwierige Vorstellung. Man muss aber sagen, das Buch wird dann schon auch heller im Tonfall. Witzig ist es sowieso und wird dann auch von den inhaltlichen Aspekten her ganz vielfältig. Es geht viel um den historischen Umgang mit menstruierenden Frauen. Es geht um ganz witzige alternative Ideen, wie man so Tamponpackungen von außen gestalten könnte. Dann gibt es positive Tipps zum Umgang mit Regelschmerzen, Yoga-Übungen, sogar eine Bastelanleitung für ein selbstgemachtes Körnerkissen ist drin. Und dann spart das Buch natürlich auch nicht, oder natürlich erfreulicherweise auch nicht, mit dem wichtigen Hinweis, dass das ganze Thema Schmerzen auch zu tun hat mit der sozialen Ächtung der Menstruation, die sich dann eben als Schmerzen in den Frauen niederschlägt. Und am Ende findet sie dann doch noch zu so einem flammenden Appell mehr Stolz, mehr Kommunikation, offene Kommunikation über Monatsblutungen. Und es ist auch immer noch wichtig, das zu betonen, denke ich.
Jetzt ist das Ganze ja ein Bilderbuch, ein Comic. Und der Witz, von dem Sie sprechen, findet der sich auch in den, oder kommt der gerade aus den Bildern?
Ja, ja, ja. Also das wandert immer so zwischen Witzigkeit und Abgrund hin und her. Vor allen Dingen sehen diese Zeichnungen alle so aus, als kämen die aus so einem vollgekritzelten Teenager-Schulheft. Das hat mir gut gefallen. Das sind so Buntstiftstricheleien und blubbernde Denkblasen und Gesichter voller Fragezeichen. Oder auch mal so elegische Bilder von jungen Frauen, die so in ihre Traumwelten driften. Dann gibt es Text natürlich auch dazu. Der ist handschriftlich geschrieben, ganz krakelig, mit ausgemalten Buchstaben in verschiedenen Größen, dann sind mal Wörter dahin gequetscht, andere sind mal durchgestrichen. Das wirkt alles so ein bisschen unfertig und tastend und natürlich ist das auch Absicht, weil das so diese Botschaft transportiert. Ja, probier dich mal aus, guck du selbst. Ich will dir gar nicht jetzt nur Tipps geben, sondern schau du selbst mal, wie du mit dem biologischen Erwachsenwerden umgehen möchtest.
Stichwort Biologie, Sie haben jetzt so über soziale, psychologische Themen gesprochen. Die Biologie selbst spielt hier auch eine größere Rolle? Werden auch so biologische Fakten geliefert?
Das wird geliefert, aber eine größere Rolle, so kann man es nicht sagen. Also steht nicht im Zentrum. Ich finde es auch gut. Ich finde es schön, dass wir in der Aufklärungsliteratur für Kinder und Jugendliche endlich weg sind von diesem medizinisch sterilen Ansatz, weil es natürlich bei all dem um Gefühle geht. Es geht darum, sich in einem neuen Lebensaspekt auszuprobieren und zu erkunden. Und Bioinfos sind da wichtig, aber eben nur ein Aspekt neben vielen. Und so behandelt sie das auch. Auf 2, 3 Seiten sieht man dann auch, wie das Ei springt und wo das wandert und wie das biologisch so alles aufgebaut ist.
Das Buch ist ja eben empfohlen für Mädchen ab 10. Ist das die richtige Empfehlung oder ist das vielleicht doch noch ein bisschen früh, so ein Buch?
Ja, also den Eindruck hatte ich schon auch. Ich finde es nicht für 10-Jährige. Sofern sie noch nie geblutet haben, die Pubertät setzt ja immer früher ein. Wenn sich ein Mädchen nur erstmal so theoretisch an das Thema herantasten möchte, fände ich es eine Überforderung, muss ich sagen. Aber wenn Mädchen genau das schon erleben, wenn sie für ihre widersprüchlichen Erfahrungen mal so einen Resonanzraum in Form eines Buches brauchen, dann ist es ein ganz tolles Buch. Eben witzig, tabufrei, anarchistisch, auch informativ und auf jeden Fall eine Empfehlung.
Das Buch Rot ist doch schön von Lucia Samohle. Im Bohem Verlag ist das erschienen. erschienen mit knapp 100 Seiten, 15 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Susanne Billig. Gestern haben wir erfahren, dass der Autor Tuvia Rübner gestorben ist mit 95 Jahren. Tuvia Rübner hat als Schriftsteller und Übersetzer in Israel gelebt. Geboren wurde er in Bratislava. Er war der Einzige aus seiner jüdischen Familie, der nach Israel fliehen konnte im Jahr 1941. Seine Gedichte und seine Prosa hat Tuvia Rübner auf Hebräisch geschrieben, aber immer auch auf Deutsch. Und mit seinen Büchern hat er Verbindungen geschaffen zwischen Israel und Deutschland. Und das schon zu einer Zeit, als solche Kontakte noch sehr schwierig waren. Hier spricht Tuvia Rübner über Deutsch als seine Muttersprache.
Meine Sprache ist das Hebräische. Aber auch das Deutsche als Muttersprache, das ist unvergesslich. Was Muttersprache ist, das sind die Laute, mit denen man die Welt erfahren hat.
Der israelische Autor und Übersetzer Tuvia Rübner, mit 95 Jahren ist er jetzt gestorben. Seine Bücher sind auf Deutsch im Rambaud Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Norweger Thomas Espedal ist ein Meister der Autobiografie, wie auch sein Landsmann Karl Ove Knausgård. 1961 im norwegischen Bergen geboren, widmet er in Bergenas, seiner extrem regnerischen Heimatstadt und ihren Bewohnern, ein melancholisches Porträt. Heute liest er daraus in Cismar. Seine Sprache, so der Autor, sei für ihn existenziell.
Ich versuche, meine Prosa in Richtung Poesie zu bringen. In meinen Büchern geht es um Familien und die heutige Gesellschaft, aber es geht auch um die Sprache. Ich versuche, mit Sprache in einer Weise zu experimentieren, um zu sehen, wie nah Prosa an die Poesie reichen kann. Und dabei ist der Rhythmus sehr wichtig. Ich versuche, einem bestimmten Rhythmus zu folgen, wenn ich schreibe.
Thomas Espedal, Bergenas. Die Lesung heute um 19.30 Uhr im Weißen Haus in Cismar, morgen in Meldorf, übermorgen in Lübeck.
Das Leben ist ja so kurz. Selbst wenn Sie ein Bücherfresser sind und nur 5 Tage brauchen, um ein Buch zweimal zu lesen, schaffen Sie im Jahre nur 70.
Umgeben von Büchern lebte Arno Schmidt, Verfasser des Mammutwerkes Zettelstraum, bis zu seinem Tod 1979 im niedersächsischen Bargfeld.
Und für die 45 Jahre von 15 bis 60, die man aufnahmefähig ist, ergibt das 3150 Bände. Die wollen sorgfältigst ausgewählt sein.
Sein Wohnhaus ist heute Museum. Ein auratischer Ort, in dem der abwesende Schriftsteller beinahe gegenwärtig zu sein scheint. Bernd Rauschenbach von der benachbarten Arno-Schmidt-Stiftung betreut das Haus.
Hier im Flur hängt seine von vielen Fotos sehr bekannte Lederjacke. Grünes, glattes Leder. Da ist er immer zu Spaziergängen drin aufgebrochen.
Das Arno-Schmidt-Haus in Bargfeld zu besichtigen nach Voranmeldung.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Das ist wohl einer der berühmtesten Romananfänge der Weltliteratur, der Prozess von Franz Kafka. In Bad Hersfeld ist die Geschichte von Josef K., der fieberhaft nach Gründen für seine Verhaftung sucht, morgen auf der Bühne zu sehen. Regisseur Jörn Hinkel.
Ich habe einen entdeckt, der Bilder in einem Wachhof, die mich an heute erinnern. Da sind Szenerien, die könnten heute in der Tagesschau laufen. Und ich finde den unglaublich sinnlich, unglaublich humorvoll.
Ronny Mirsch spielt Josef K.
Man bekommt einen Brief und muss sich in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen. Und da kriegt man schon dieses Gefühl, diese bestimmte Beklemmung, dass man sich verteidigen muss.
Der Prozess nach Franz Kafka zu sehen morgen um 21 Uhr in der Stiftsruine in Bad Hersfeld. Weitere Vorstellungen am Wochenende sowie am nächsten Sonntag.
Das waren die Literaturtipps von und mit Susanne von Schenk. Pixeltänzer, so heißt der erste Roman von Berit Glanz. Heute erscheint dieses Buch, heute gibt es auch die Buchpremiere. Das Buch führt einen in die Welt eines Start-ups von heute, in dieses Work Hard, Play Hard von jungen Programmierern. Gleichzeitig gerät man da aber in die Szene des deutschen Expressionismus vor 100 Jahren ungefähr. Berit Glanz, die Autorin, ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Wenn man sich vorstellen will, man könnte jetzt erstmal die nüchternen Fakten referieren. Jahrgang 1982, Sie arbeiten als Literaturwissenschaftlerin, Sie haben schon Literaturpreise gewonnen, bevor dieses Buch erschienen ist. Man könnte es aber auch anders machen und über einen Text reden mit Ihnen, den Sie vor kurzem veröffentlicht haben in der Frankfurter Rundschau unter dem interessanten Titel »Ich wäre so gerne ein Eisberg«. Warum wären Sie denn gerne ein Eisberg?
Das ist ja so eine Reihe, wo man gefragt wird, was man gerne wäre. Und ich fand den Gedanken ganz interessant, was ich eigentlich gerne wäre, wenn ich ein nicht animiertes Objekt wäre. Weil als Mensch bin ich eigentlich ganz gerne ich selbst, aber als nicht animiertes Objekt wäre ich gerne ein Eisberg. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite mag ich gerne Kälte und Eis und Schnee, das ist irgendwie mein Metier.
Sie waren aber auch länger in Island, ne?
Genau, ich habe lange in Island gelebt, da hat man dann direkt Kontakt auch zu Eisbergen. ich bin auch Skandinavistin, also der Fokus auf Kälte ist sowieso für mich sehr naheliegend. Ich fand aber auch die Idee ganz schön, dass ich mir vorstelle, was zu sein, was die Welt gerade so ein bisschen abkühlt. Also vielleicht auch ein leicht engagierter Text.
Ein engagierter Eisberg, verstehe.
Ja, genau, ein engagierter Eisberg.
Wenn man jetzt Ihr Buch nimmt, da sind auf dem Umschlag auch so Eisfarben zu sehen. Das hat so eine eisblaue Farbe, das ist aber kein Eis, sondern das sind Faunfedern, glaube ich, die da zu sehen sind. Was hat denn dieses eisige Umschlagmotiv zu tun mit Ihrem Buch?
Es gibt in diesem Buch eine Protagonistin, die druckt Tiere als 3D-Objekte aus und denkt lange darüber nach, wie schön es wäre, wenn man was aus Zucker drucken könnte und denkt dann an einen Albino-V. Wer noch nie einen Albino-V gesehen hat, der müsste das jetzt mal irgendwie im Internet eingeben, weil das ist wirklich wunderschön. Die sind halt ganz weiß und dieses große Rad wird dann ganz, also das sieht einfach wahnsinnig schön aus und ganz anders als alles, was man sonst gesehen hat. Und darüber schreibe ich in meinem Buch, weil ich das so beeindruckend fand. Und dann kam das, war das relativ naheliegend, das dann auch aufs Cover zu tun. Das ist einfach ein sehr schönes Bild.
Genau, ein sehr schönes Umschlagmotiv. Ihre Protagonistin, die Sie angesprochen haben, die heißt eigentlich Elisabeth, wird immer Beta genannt in diesem Roman, was zu ihrem Job passt. Sie ist Programmiererin in einem Start-up, in dem Software entwickelt wird. Wie kam das denn, dass Sie Ihren Roman in dieser Welt angesiedelt haben?
Ich habe persönlichen Kontakt zu der Welt, tatsächlich gar nicht so viel in Berlin, eher in Skandinavien und auch im Silicon Valley. Beobachte das also seit einer Dekade ungefähr mit viel Interesse, die teilweise die Exzesse eben, aber auch das Milieu, was ja von relativ viel Geld einfach auch geprägt ist. Also da gibt es hohe Gehälter, da gibt es einfach auch viel Geld für Selbstumsetzung in diesen Startups. Das hat mich interessiert, was das macht mit Menschen. Und deswegen habe ich darüber geschrieben.
Was zum Beispiel dazu gehört, und das ist eben interessant für alle Menschen schon mal, die diese Welt nicht so kennen. Sie führen einen da richtig hinein, wie dieses Arbeitsleben da so funktioniert, auch gerade in den sozialen Ritualen. Also wie viel da zum Beispiel gemacht wird. Ständig haben die Teambuilding-Maßnahmen, ständig fahren die zusammen irgendwo hin, immer mit aufregenden Aktionen. Oder sie fahren irgendwie nach Barcelona und arbeiten mal 10 Tage in Barcelona, um da Abwechslung reinzubringen. Und sie arbeiten sowieso eigentlich ständig und so die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und Privat und Beruf löst sich eigentlich völlig auf für diese Menschen, oder?
Das ist ja, glaube ich, eine Tendenz, ne? Nicht nur in dem Milieu, sondern auch im Kulturbetrieb, im Medienbetrieb, dass man immer weniger klar weiß, man fängt um 9 an und geht um 5 nach Hause, sondern dass das sich eben durch den ganzen Tag zieht und man sich dazu irgendwie verhalten muss. Ich sehe das auch sehr ambivalent. Also es ging mir nicht darum, eine Parodie zu schreiben oder dieses Milieu durchweg zu kritisieren. Ich finde das einfach sehr interessant, weil ich glaube, dass es einfach schöne Elemente hat. Man kann viele neue, spannende Dinge probieren und man hat natürlich auch eine Leidenschaft für das, was man tut. Und auf der anderen Seite ist es eben auch sehr anstrengend, wenn man eben kein Privatleben mehr hat, sondern alles miteinander vermischt ist.
Deswegen steht Ihre Hauptfigur auch so neutral in dieser Welt, weil, wie Sie gerade sagen, Sie wollen es nicht so oder so beurteilen. Die schaut ja eigentlich ja so mit ohne ein Werturteil auf das, was sie da tut.
Ja, es ist ja schon eine Geschichte auch von einem Selbstfindungsprozess. Ne? Es ist ja wie eine Art Schnitzeljagd oder eine Suchgeschichte. Also ich glaube, es geht schon darum, sein eigenes Verhältnis dazu zu finden, dass man eben Technik nicht ablehnt, auch durchaus technikaffirmativ ist, aber gleichzeitig sich eben kritisch auseinandersetzt mit den Bedingungen, in denen eben diese Produkte entstehen. Und davon erzählt dieses Buch eben auch.
Wie sie in diese Schnitzeljagd reingerät, das ist eine schöne Geschichte, dafür haben sie auch was Schönes erfunden. Erzählen Sie doch mal, wie ihre Hauptfigur Better dazu kommt, sich mit Figuren, die 100 Jahre vor oder Menschen, die 100 Jahre vor ihr gelebt haben, zu beschäftigen.
Ja, es gibt eine App, diese App nennt sich Dauntastic, die lädt Beta runter. Und mit dieser App wird man verbunden zum Aufwecken mit Weckrufen mit Menschen, die über den ganzen Globus verteilt sind. Und so lernt sie dann eben jemanden kennen, eine Figur, die nennt sich Topogan, bleibt aber erstmal mysteriös und wird dann eben auf eine Schatzsuche geführt, die sie dann führt nach Hamburg in die 20er Jahre.
Sie kriegt dann immer so Hinweise geliefert, genau, von diesem Topogan, wo sie die nächsten Informationen finden könnte. Und dann kommt sie auf ein Paar, ein Künstlerpaar, Lavinia Schulte und Walter Holt, die haben in den 1920er Jahren so Tanztheater gemacht mit Ganzkörpermasten. Was interessiert denn Lavinia an diesen beiden Tänzern?
Also was interessant ist für Beta ist, dass diese 20er-Jahre-Welt natürlich in einigen Dingen sehr, sehr anders ist. Also es gibt sehr viel mehr existenzielle Sorgen. Es gibt auch noch sehr viel mehr den Glauben daran, dass man eben seine Realität irgendwie transzendieren kann. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die Beta hat. Das ist sicherlich die Hauptfaszination. Und gleichzeitig sind eben diese Masken, in denen Lavinia Schulz und Walter Holt getanzt haben, denn die gab es wirklich, sehr faszinierend. Also es ist ganz interessant, dass die sich eben diese Masken gesucht haben, die sehr, sehr schwer sind, aber gleichzeitig so getanzt haben, als würde es sehr, sehr leicht aussehen. Das bedeutet, es gibt gewisse Parallelen einfach in der Struktur dieser Geschichten, die aber dann natürlich anders enden. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen.
Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber vielleicht können Sie sagen, wenn Sie sagen, Beta will ihr Leben transzendieren oder ihre Gegenwart transzendieren, was meinen Sie damit?
Also es ging mir beim Schreiben besonders um so eine Art Durchökonomisierung des Alltags, in der sich ja Beta befindet. Es gibt sehr viel Geld, es gibt sehr wenig Widerstand. Das ist natürlich milieuspezifisch. Und es ging mir darum, sich zu überlegen, wie kann man eigentlich unter diesen Bedingungen irgendwie sowas produzieren wie Kunst? Also was kann Kunst sein, wenn eben alles immer sofort zur Ware wird? Und ich glaube, da unterscheidet sich das dann von dem, was eben in der historischen Avantgarde passiert ist in den 20er Jahren, wo diese Form, also wo diese Warenbildung einfach noch gar nicht stattfand. Oder stattfand, aber eben für diese expressionistischen Künstler ganz schwierig war. Lavinia Schulz und Walter Holt sind ja beinahe verhungert, weil die eben einfach A, kein Geld bekommen haben für ihre Arbeit, aber B, auch die Idee hatten, man dürfte kein Geld nehmen für ihre Arbeit. Das ist also so eine zweischneidige Entscheidung, die da getroffen haben.
Sie machen da auch eine Engführung zwischen diesen beiden Erfahrungen, also Lavinia Schulz und ihr Partner, die erleben, Sie sagen, sie sind fast verhungert, sie konnten von ihrer Kunst überhaupt nicht leben. In dem Sinne wurde die Kunst von der Welt nicht wahrgenommen und ist verschwunden. Und die Beta macht in der Gegenwart eigentlich eine ähnliche Erfahrung. Sie macht auch so etwas wie Kunst, die wird dann aber sofort sozusagen eingekauft und mit Geld zugeschmissen und auf die Weise eingemeint. Ist das eigentlich ein paralleler Vorgang aus Ihrer Sicht, obwohl es ja im Prinzip auch was ganz Unterschiedliches ist?
Also Geld ist ja wichtig, ne? Man braucht Geld, um überleben zu können. Und es ist natürlich insoweit parallel, als beide realisieren müssen, wie stark eben dieser Rahmen dann Einfluss hat auf das, was sie tun. Also der Wunsch, eben was zu machen, was nicht in Geld umsetzbar ist, den Beta ja hat, der ist eben sehr schwierig umzusetzen in unserer Welt momentan. Das Gleiche für Lavinia, die ja Kunst machen wollte, ganz unabhängig von Geld. Auch das geht nicht, wenn man natürlich irgendwie morgens und abends was essen möchte.
Über all das können Sie mehr lesen in dem Roman Pixeltänzer von Berit Lanz, der erste Roman von ihr, jetzt im Schöffling Verlag erschienen mit 250 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.